Schönen guten Tag. Hier ist die Folge 19 der Reihe Corona im Rechtsstaat, der Podcast-Reihe von Ping. Und heute kommen wir noch einmal dahin, wo wir einmal in der Podcast-Reihe angefangen haben. Wir hatten nämlich angefangen mit Konstantin Kuhle, Abgeordneter aus Göttingen. Und heute kehren wir zurück nach Niedersachsen und nach Göttingen. Und ich begrüße am anderen Ende den Vizepräsidenten des Deutschen Bundestages, Thomas Oppermann. Hallo, Herr Oppermann.
Hallo, Herr Härte, ich grüße Sie.
Herr Oppermann, ich darf Sie kurz für diejenigen, die jetzt nicht so vertraut sind, ein wenig vorstellen. Sie sind schon sehr, sehr lange in der Politik. Sie waren 15 Jahre lang Abgeordneter in Niedersachsen und auch eine Zeit lang dort Minister für Wissenschaft und Kultur, dann seit 2005 im Deutschen Bundestag, dort zuletzt 2013 bis 2017 Vorsitzender der SPD-Fraktion und seit Oktober 2017 Vizepräsident des Deutschen Bundestages. Habe ich das alles richtig gesagt?
Das ist richtig.
Okay, super. Und vor Ihrem Einstieg in die Politik waren Sie auch ein paar Jahre lang Richter an den Verwaltungsgerichten in Hannover und Braunschweig. Verfolgen Sie zurzeit das, was so die Verwaltungsgerichte so an Arbeit haben mit Corona?
Nicht aus professioneller Sicht, aber natürlich aus politischer Sicht. Mir hat das gut gefallen, dass die Gerichtsbarkeit in der Krise gut funktioniert hat. Der Zugang zu den Gerichten war unbeschränkt und die Gerichte haben auch die eine oder andere Entscheidung getroffen, wo die Regierung aufgehoben wurde.
Das ist die Rolle der Justiz zurzeit, dort zu wachen. Und dann haben wir ja noch zwei weitere Gewalten, die Legislative, an deren Spitze Sie stehen, und die Exekutive. Und im Augenblick ist viel, und in den letzten zwei Monaten ist viel die Rede gewesen von der Stunde der Exekutive. Was geht in Ihnen vor, wenn Sie das hören?
Naja, also das ist ja so eine allgemeine Aussage, dass die Krisen die Stunde der Exekutive seien, wo sich die Minister, wo sich die Exekutive bewähren müsse und wo sie quasi das Primat der Politik bei ihr liege. Das ist in der Sache natürlich so, darf aber nicht missverstanden werden mit einem Vorrang der Exekutive, denn durch Krisen werden selbstverständlich die parlamentarischen Rechte nicht relativiert oder gar ausgehebelt. Aber insgesamt, bevor wir auf diesen Punkt noch näher eingehen, muss ich sagen, dass sich doch die Demokratie in den letzten zwei Monaten während der Pandemie durchaus bewährt hat. Es wird ja immer gesagt, dass solche Krisensituationen immer besser gelöst werden können von autoritären Staaten, von Diktaturen und dass Demokratien nicht entscheidungs- und handlungsfähig seien, wenn es darauf ankommt, sondern viel zu kompliziert. Das Gegenteil ist der Fall. Die Demokratie hat sich bewährt. Unser offenes System, unsere Freiheit, unser parlamentarisches System war handlungsunfähig, konnte schnell Entscheidungen treffen. Innerhalb eines Tages haben wir zu Beginn der Pandemie in erster, zweiter und dritter Lesung im Deutschen Bundestag das Kurzarbeitergesetz geändert und verabschiedet. Der Bundesrat hat am gleichen Tag auch noch zugestimmt. Wenn es darauf ankommt, kann die Demokratie schnell entscheiden. Das ist kein Privileg autoritärer Staaten. Ganz im Gegenteil, wenn wir die Pandemiepraxis in Brasilien, in Russland, teilweise auch in den USA als Vergleich heranziehen, kann man sagen, wir haben eine stabile Demokratie, die sich in der Krise bewährt hat.
Jetzt, Sie sprachen jetzt von dem Gesetzespaket, was da im Ende März, in der letzten Märzwoche, dann sehr schnell durch den Bundestag gegangen ist. Die Hilfsprogramme dort, die Corona-Maßnahmen selbst, werden ja alle durch Verordnungen der Bundesländer geregelt. Das wiederum aufgrund einer Verordnungsermächtigung im Infektionsschutzgesetz, also nicht durch die Parlamente. Wie sehen Sie das? Ist da vielleicht, wenn man mal jetzt wieder in etwas ruhigeren Fahrwassern ist, ist das vielleicht ein Punkt, wo man mal, den man mal anschauen sollte, ob man da die Parlamente wieder stärker auch in die Verantwortung nehmen kann?
Ja, es ist in der Tat richtig, dass die meisten Entscheidungen durch Verordnung, durch Regierungsverordnungen getroffen worden sind. Dadurch hat sich natürlich die Exekutive einen zusätzlichen Handlungsspielraum verschafft. Allerdings hat das Parlament, hat der Bundestag, der Exekutive diesen Handlungsspielraum ausdrücklich eingeräumt. Denn die Verordnungen nach § 5 Infektionsschutzgesetz setzen ja zu ihrer Wirksamkeit voraus die Feststellung der epidemischen Lage von gesamtstaatlicher Bedeutung. Und diese Entscheidung hat der Bundestag getroffen. Und es kommt hinzu, dass diese Verordnungen auch zeitlich befristet sind bis zum 31. März nächsten Jahres. Aber innerhalb dieses Spielraumes hat die Exekutive, und da würde ich sagen, Bund und Länder gleichermaßen das Heft in die Hand genommen. Und es ist der Eindruck entstanden, dass das Parlament, dass der Bundestag in eine Nebenrolle abgedrängt wurde. Das war natürlich keine gezielte Entmachtung des Parlamentes, aber es war eine faktische Verdrängung durch die Exekutive. Und deshalb müssen wir darüber nachdenken, wie wir das Zusammenspiel der Verfassungsorgane Bundestag, Bundesregierung und Landesregierungen in Zukunft besser regeln.
Hätten Sie da Überlegungen, in welche Richtung das gehen könnte?
Nun, wenn ich mir die vergangenen Wochen anschaue, dann hinterher ist man ja immer klüger, dann würde ich in einer vergleichbaren Situation vorschlagen, dass in einer solchen Situation das Parlament einen eigenen Ausschuss etabliert, einen Pandemieausschuss. Herr Schäuble hat ja die Diskussion darüber angeregt, ob wir für eine solche Pandemie ein Notparlament schaffen sollen, wie es im Verteidigungsfall vorgesehen ist. Das lehne ich ab. Das Parlament ist in einer solchen Situation handlungsfähig. Aber etwa in den Osterferien, wo jeden Tag Regierungsmitglieder in Fernsehübertragungen aufgetreten sind, die Situation erklärt, erläutert haben, Maßnahmen getroffen haben, kam das Parlament nicht vor. Und deshalb wäre so ein interdisziplinär zusammengesetzter Ausschuss aus Gesundheitspolitikern, Rechts- und Innenpolitikern, aus Wirtschaftspolitikern und anderen, der ein- oder zweimal in solchen Zeiten wöchentlich tagt, die Regierungsentscheidungen überprüft, kontrolliert, vor dem sich die Regierung rechtfertigen muss, der in öffentlicher oder nicht öffentlicher Sitzung tagen kann und effektive Kontrolle der Regierung und Mitgestaltung durch das Parlament sozusagen auch sichtbar machen kann, das Parlament sichtbar macht, der wäre gut gewesen. Und sowas sollte man in Zukunft tun, damit nicht der Eindruck entsteht, die Regierung stütze sich allein auf pauschale Notverordnungen.
Sie sprachen den Bundestagspräsidenten gerade an, Schäuble, der sich ja auch schon vor einigen Wochen geäußert hat zur Verhältnismäßigkeit der Corona-Maßnahmen und durchaus ja auch ein kritisches Echo bekam, als er sagte, also dem Schutz des Lebens sei jetzt nicht alles unterzuordnen. Wie ist da Ihre Position?
Natürlich hat Wolfgang Schäuble in diesem Punkt recht. Das Grundrecht auf Leben ist eines der wichtigsten Grundrechte, aber es gibt natürlich keinen absoluten Grundrechtsschutz, den kann der Staat nicht gewährleisten. Es gibt allgemeine Lebensrisiken, die der Staat auch nicht ausschließen kann. Und Wolfgang Schäuble wollte ja darauf hinaus, dass wenn es überhaupt ein oberstes, in Anführungsstrichen, Grundrecht gibt, das in unserer Verfassung in Artikel 1 bei der Menschenwürde angesiedelt wäre. Das System der Grundrechte lebt ja davon, dass sie miteinander zur Geltung gebracht werden müssen. Und wenn ich ein Grundrecht absolut setze, Beispiel, um mehrere tausend Tote pro Jahr im Straßenverkehr zu verhindern, wird der allgemeine Straßenverkehr verboten. Das wäre absurd aus unserer Sicht, weil gesagt wird, dass man zu Gesundheitsbeeinträchtigungen oder gar zu Tode kommen kann im Straßenverkehr, gehört zu den allgemeinen Lebensrisiken. Der Staat muss natürlich dieses Lebensrisiko mindern, aber absoluten Schutz gibt es nicht. Und insofern haben wir auch einiges über den Charakter unserer Grundrechte gelernt in dieser Krise. Es war ja schon eine Bewährungsprobe für den demokratischen Rechtsstaat. Denn was wir in den letzten 2 Monaten erlebt haben, war sicher die umfassendste Freiheitsbeschränkung seit der Verabschiedung des Grundgesetzes. Und wenn man sich nach der Grundlage fragt, also für den Verteidigungsfall, wir haben ein Notstandsverfassungsrecht, das noch glücklicherweise noch nie zur Anwendung gekommen ist, für den gesundheitspolizeilichen Staat, den wir in den letzten 2 Monaten erlebt haben, war die Grundlage die Dürrevorschrift in Artikel 74 Absatz 1 Nummer 19 des Grundgesetzes, wonach Maßnahmen gegen eine gemeingefährliche oder gegen gemeingefährliche oder übertragbare Krankheiten Gegenstand der konkurrierenden Gesetzgebung von Bund und Ländern ist. Das war eigentlich die Grundlage, das ist die Grundlage für das Infektionsschutzgesetz und das wiederum ist die Grundlage für den Lockdown, für alle freiheitsbeschränkenden Maßnahmen, die wir erlebt haben. Und das in Einklang mit Grundrechten und Verfassung zu bringen, das war die große Herausforderung. Und ich bin sicher, dass uns unter diesem Aspekt die Krise der letzten 2 Monate oder auch das, was noch vor uns liegt, noch lange beschäftigen wird. Da ist einiges aufzuarbeiten. Ich glaube, nach dieser Krise brauchen wir so etwas wie eine Generalinventur, gerade auch beim Infektionsschutzgesetz, ob dieses Gesetz tatsächlich allen rechtsstaatlichen Anforderungen genügt.
Sie haben in der FAZ am 30.04. einen Beitrag publiziert, einen Gastbeitrag, wo Sie auch wiederum einem Ihrer Präsidiumskollegen Kubicki zustimmen, der gefordert hat, das strategische Ziel bei der Virusbekämpfung klar zu benennen. Was hat Sie da bewegt, an diesem Punkt auch da Ihr Wort zu erheben?
Es gab ja einige Unsicherheit über die Aussagen des Robert-Koch-Institutes. Die hat mein Kollege Kubicki aufgespießt und hat gesagt, also da wird mal die Überlastung des Gesundheitssystems, dann die Verdopplung der Infektionszahlen auf mehr als 10 Tage oder die dann schließlich die Reproduktionszahl R unter 1 als Ziel ausgegeben. Das ändert sich ständig und das sei mehr politisch motiviert als wissenschaftlich fundiert. Da habe ich einerseits widersprochen, weil ich glaube, dass natürlich das Robert-Koch-Institut in dieser Phase auch eine lernende Institution war, der Umgang mit einer solchen Pandemie, der muss auch gelernt und geübt sein. Da hatten wir noch keine Erfahrungen. Aber dennoch muss natürlich die Regierung, um glaubwürdig diese Freiheitsbeschränkungen von den Bürgern verlangen zu können, sozusagen ein strategisches Ziel ausgeben. Und ich finde, das strategische Ziel waren nicht diese technischen Kennziffern, die Wolfgang Kubicki kritisiert hat, sondern das strategische Ziel ist eigentlich nach wie vor, eine Überlastung unseres Gesundheitssystems zu verhindern. Also wenn der Staat nicht mehr, wenn unser Gesundheitssystem nicht mehr am Coronavirus erkrankten Menschen die bestmögliche medizinische Behandlung gewährleisten kann, wenn also solche Entscheidungen getroffen werden müssen, wie in Italien oder Spanien oder in New York, wo Leute dann eben sich selbst überlassen bleiben und keine Hilfe mehr bekommen können. Eine solche Situation zu verhindern, ist ein legitimes staatliches Ziel. Und ich finde, die Maßnahmen, die wir getroffen haben, dienten natürlich auch dazu, Zeit zu gewinnen. Wenn eine Regierung in einer solchen Pandemie nicht genau weiß, wie man sie effektiv am besten bekämpft, finde ich es auch legitim, dass man Zeit gewinnt. Zeit, um bessere Erkenntnisse zu bekommen über die Gefährlichkeit des Virus, über die Langzeitschäden, über die Übertragungswege, über die Strategien der Eindämmung und natürlich nicht zuletzt, um Medikamente zu entwickeln oder gar einen Impfstoff zu erreichen, der die Pandemie dann auch endgültig besiegen könnte. Zeit zu gewinnen ist legitim, aber die Regierung muss klar sagen, was das strategische Ziel ist. Und innerhalb dieser Vorgaben, finde ich, muss dann schon der Maßstab der Verhältnismäßigkeit, der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, das entscheidende Instrument sein, um die Krise zu bewältigen. Und da finde ich, dass die Dinge, die geschehen sind, sicher geeignet und erforderlich waren, um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen und eine Überforderung des Gesundheitssystems zu verhindern. Aber die eigentliche Debatte ist ja die, ist es auch verhältnismäßig im engeren Sinn. Also stehen die Freiheitsbeschränkungen in einem angemessenen Verhältnis zu dem angestrebten Ziel, zu dem angestrebten Nutzen, Gesundheitsschutz. Und da finde ich, das hätte viel stärker insgesamt im Zentrum der politischen, gesellschaftlichen, auch der epidemiologischen Debatte stehen müssen. Wir haben zum Beispiel bei diesen ganzen Diskussionen viel zu spät und auch zu wenig die ganzen Kollateralschäden mit einbezogen. Was bedeutet der weltweite Stillstand der Wirtschaft für die Hungernden in Afrika? Was bedeutet er für die an Krebs erkrankten Leute, die jetzt deren Krankheit viel zu spät diagnostiziert wird? Was bedeutet er für Kinder, die jetzt durch fehlenden Schulunterricht in ihren ohnehin geminderten Chancen weiter beeinträchtigt werden? Also da fehlte mir eigentlich die umfassende Abwägungsdebatte, um insgesamt ein noch größeres Verständnis für die Entscheidungen der Regierung damit zu erreichen.
Hat man sich zu stark an den Epidemiologen und den Virologen orientiert, die ja diese Abwägung nicht machen müssen, weil sie ja nur das eine eigentlich als Ziel im Auge haben, nämlich den Virus?
Die Virologen haben den Virus im Auge und wollen ihn besiegen. Sie sind, wenn man so will, eindimensional. Wenn sie die politischen Implikationen mitdenken, wird es gefährlich, weil man ihnen dann vorwirft, sie machen Politik. Also das ist schon eine Gratwanderung, in der wir uns da befinden. Und dieser Vorwurf, der immer im Raum stand, die Virologen haben das Sagen, haben die Macht übernommen, sind die Taktgeber in der Pandemie, die ist ja auch ambivalent. Einerseits wird Deutschland international dafür gelobt und geachtet, dass bei uns die Politik sozusagen wissensbasiert war, also durch wissenschaftliche Erkenntnisse geleitet, Entscheidungen getroffen hat und nicht sozusagen aus emotionalen Erregungen heraus agiert hat. Das, finde ich, ist sehr wertvoll. Das bringt trotzdem die Wissenschaft unter Druck. Wir hatten ja schon bei der Klimadebatte, bei Fridays for Future, dann auch die Bewegung Scientists for Future. Da ist auch durch die AfD die Wissenschaft unter Druck gekommen. Die Populisten haben sozusagen die Wissenschaft unter Ideologieverdacht gestellt und haben gesagt, Klimaschutz, Klimakatastrophe oder jetzt auch Pandemie, das sind gar keine wissenschaftlichen Erkenntnisse, sondern das sind letztlich politische Erwägungen, mit denen die Wissenschaft da hantiert. Ich finde es im Prinzip einen großen zivilisatorischen Fortschritt, dass wir eine politische Kultur haben, in der die Politik wissensbasiert agiert und wissenschaftliche Erkenntnisse ernst nimmt, sich mit ihnen auseinandersetzt. Und insofern würde ich sagen, dass die Virologen hier ihre Informationen beigesteuert haben, war gut, war notwendig. Dass die Virologen hier natürlich auch mit widersprüchlichen Erkenntnissen gearbeitet haben, liegt in der Natur der Sache. Sie hatten keine vollständige Kenntnis, das Virus ist bisher nicht vollständig erforscht und seine Wirkungsweisen. Wie können die Virologen da immer widerspruchsfrei argumentieren? Aber das alles ist natürlich dann letztlich auch für Angriffe und für Kritik eine Zielscheibe. Und damit muss man dann so rational wie möglich umgehen.
Ist es möglicherweise auch ein bisschen illusionär, dass die Wissenschaft, also jetzt sagen wir mal die Virologen, eine Linie vorgeben können, weil Sie haben ja vorhin auch von den Kollateralschäden und der Abwägung gesprochen, die ja notwendig dann Aufgabe der Politik ist und wo die Wissenschaft eigentlich jetzt das nicht vorgeben kann.
Ja, das ist schon der Schwachpunkt am Ende. Im Parlament hatte ich ja vorgeschlagen, einen interdisziplinären Parlamentsausschuss, der die Krisenmaßnahmen kritisiert, begleitet und kontrolliert. In der Politik hätten wir wahrscheinlich das haben allerdings viele Ministerpräsidenten für sich persönlich eingerichtet, eine auch interdisziplinäre Beratergruppe, wo auch Philosophen, Ethiker, Soziologen, Bildungsexperten mitarbeiten, um ein umfassendes Bild von diesen Entscheidungen zeichnen zu können. Auch das ist ja nicht einfach. Erst nach einigen Wochen haben ja Universitätskliniken gemerkt, dass keine neuen Patienten mehr, keine Krebspatienten mehr kamen, keine Indikationen für Krebserkrankungen, dass die drastisch zurückgegangen waren. Und das hatte natürlich damit zu tun, dass die Leute nicht mehr zum Arzt gegangen sind und die deshalb später entdeckt worden sind. Manche werden deshalb nicht an Corona, aber wegen Corona an zu spät erkannter Krebsdiagnose sterben. Das sind natürlich Kollateralschäden, die man in einer Krise möglichst frühzeitig erfassen und gewichten muss, um insgesamt zu richtigen Abwägungsentscheidungen zu kommen.
Ich möchte noch mal etwas aufgreifen, was Sie vorhin sagten und was auch auf meine Zustimmung trifft. Sie haben gesagt, es sei jedenfalls eine Zeit lang auch maßgeblich darum gegangen, erstmal Zeit zu gewinnen, so als strategisches Ziel, wie Sie es bezeichnet haben. Das ist sicher richtig, auch aus meiner Sicht. Warum ist das nicht kommuniziert worden, so in dieser Deutlichkeit?
Das ist eine der Schwächen der Kommunikation. Also Natürlich ist es für verantwortliche Regierungsmitglieder nicht einfach, offen zuzugeben, dass wir vieles noch nicht wissen. Aber ich glaube, das wäre ehrlicher und transparenter gewesen, dass wir auch auf diesen Punkt gesetzt haben. Wir brauchten ja aus vielen Gründen Zeit. Wir waren nicht richtig vorbereitet. Wir hatten keine Schutzkleidung, wir hatten keine Masken. Es fehlten medizinische Geräte, es fehlten Beatmungsgeräte, es fehlten Kapazitäten, einschlägige Kapazitäten in den Krankenhäusern. All das musste erst herbeigeschafft werden. Und wenn man diesen Punkt, wir müssen Zeit gewinnen, um uns besser, um die Gefahr besser einschätzen und uns besser vor der Gefahr schützen zu können, noch frühzeitiger kommuniziert hätte, hätte das, glaube ich, insgesamt wäre das vorteilhaft gewesen. Ob es diese ganzen Verschwörungstheorien verhindert hätte, die jetzt im Umlauf sind, komischerweise fast nur in Deutschland. Wir sehen diese, sagen wir mal, etwas abstruse Kritik überwiegend bei uns in einem Land, wo eigentlich die Freiheitsbeschränkungen geringer waren und auch die Mortalitätsrate deutlich niedriger ist als in fast allen anderen Ländern, gerade auch gegenüber einem Land wie Schweden, wo ja mit erheblich mehr Freizügigkeit gearbeitet wurde, wo aber eine deutlich höhere Mortalitätsrate zu verzeichnen ist, dass ausgerechnet hier diese Kritik kommt. Aber ich warne auch davor, diese Kritik jetzt sozusagen allein in die Ecke der Verschwörungstheorien zu stellen und sie damit zu delegitimieren. Ich glaube, es gibt auch gut begründete Kritik. Und wenn wir eine Generalinventur machen des Infektionsgeschehens und der rechtlichen Handhabung der freiheitsbeschränkenden Maßnahmen, dann müssen wir auch auf die Kritik an möglicherweise zu weitgehenden Maßnahmen oder zu viel Beschränkungen zu gewissen Zeiten eingehen und uns damit sachlich auseinandersetzen. Ich glaube, da kann der demokratische Rechtsstaat nur durch gewinnen.
Ist es denkbar, dass es da mal einen Untersuchungsausschuss geben wird?
Ja, der ist ja auch schon im Gespräch. Der Untersuchungsausschuss ist eine Möglichkeit, das aufzuarbeiten. Aber ich glaube, das kann auch eine Expertengruppe, das können auch die parlamentarischen Gremien machen. Ich rechne eher damit, dass es in der nächsten Wahlperiode, für diese Wahlperiode ist das sicherlich zu spät, eine Enquete-Kommission geben wird, die viel besser geeignet ist, auch mit unter Beteiligung von Experten und Wissenschaftlern den ganzen Vorgang aufzuarbeiten, auch die Frage aufzuklären, wie man sich besser gegen Pandemien und gegen Gefährdungen dieser Art in Zukunft schützen kann.
Sie sprachen die Demonstrationen an, die es derzeit gibt. Heute ist übrigens ein Beitrag in der FAZ über ähnliche Stimmen aus Großbritannien. Da gibt es das wohl auch durchaus, auch mit allen Ausprägungen, die wir bei uns haben. Ich habe gelernt in den letzten Wochen, wie viele Impfgegner es gibt. War Ihnen das bekannt vorher?
Ja, also natürlich. Ich würde auch nicht alle Impfgegner verteufeln. Es gibt natürlich auch immer wieder Schäden durch Impfungen, ja. Obwohl die Standardimpfungen, die wir haben, auch zum Beispiel gerade gegen Masern, absolut vernünftig sind. Ich finde, mit Impfgegnern muss man sich auch vernünftig auseinandersetzen. Die haben ein Anliegen und die muss man ernst nehmen. Das sind nicht alles Spinner. Und wir haben auch viele Bereiche der Alternativmedizin, wo sie tatsächlich auch sehr wirkungsvoll ist. Vor Masern schützt sie uns aber nicht. Und Masern sind auch sehr gefährlich und das gilt auch für andere ansteckende Krankheiten. Das sehen wir jetzt gerade beim Coronavirus. Aber dass die Impfgegner auf den Plan treten zu einem Zeitpunkt, wo noch gar kein Impfstoff da ist, geschweige denn irgendeine Impfpflicht geregelt worden ist, das hat mich doch ein bisschen nachdenklich gemacht.
Könnte vielleicht eine Folge sein, dass man sehr stark in den Vordergrund gerückt hat, die Hoffnung auf den Impfstoff, die ja auch nicht mehr ist als eine Hoffnung, wo man ja auch gar nicht wirklich wissen kann, ob es, also HIV mal also als Beispiel nur genannt, ob es mal wirklich innerhalb absehbarer Zeit so einen Impfstoff gibt. Vielleicht hat das so ein bisschen das befördert, dass diese Ängste dann da gekommen sind aus diesem Teil der Bevölkerung.
Und wahrscheinlich hat eben auch dazu beigetragen, dass eine Persönlichkeit wie Bill Gates sich besonders und schon seit längerer Zeit für die Entwicklung von Impfstoffen gegen solche ansteckenden Krankheiten sich einsetzt und dafür auch viel Geld spendet, dann wird er auch gleich zu einer Hassfigur gemacht, der hier nur eigene Interessen verfolgt. Das ist schon, sag mal, doch eine Gesamthaltung, die überall nur das Böse am Werk sieht und die gar keine Unterscheidung mehr macht zwischen philanthropischen Aktivitäten auf der einen Seite und möglicherweise eigennützigen Dingen. Auch da stellen wir natürlich fest, gerade in den sozialen Medien werden solche Extrempositionen begünstigt, finden dort Anhänger. Das ist schon, sagen wir mal, doch eine Erkenntnis, dass wir uns, dass sich Teile der Bevölkerung von dem Stand der Aufklärung, den wir im 21. Jahrhundert erreicht haben, wieder entfernen. Dass Irrationalitäten um sich greifen, das ist zweifellos eine große Herausforderung auch für unser Bildungssystem, auch für unser politisches System. Das hat auch was mit dem Populismus zu tun. Die Leute suchen einfache Lösungen. Wir haben immer mehr komplexe Lagen in einer globalisierten Welt und die wird nicht einfacher durch die Digitalisierung und durch die Globalisierung, aber der Wunsch nach einfachen Antworten wird immer größer und dann kommen solche Leute und bieten einfache Scheinlösungen an, die aber keine sind. Es geht auch meist darum, einen Sündenbock zu finden, auf den man die Aggressionen dann hinleiten kann. Das sind alles Phänomene, die natürlich eine Gefahr für unsere Demokratie sind, mit denen wir uns sehr ernsthaft auseinandersetzen müssen. Und ich plädiere dafür, wieder mehr Aufmerksamkeit für den Gedanken der Aufklärung, der Rationalität und der wissensbasierten Debatte zu widmen, dann liegen wir ganz sicher richtig.
Als rationaler Jurist und Politiker ist man jedenfalls gegen Verschwörungstheorien immun. Vielen herzlichen Dank, Herr Oppermann, für dieses spannende Gespräch. Ich wünsche Ihnen noch einen guten Tag in Niedersachsen. Ich hoffe, es ist bei Ihnen so sonnig wie hier. Vielen, vielen, vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
Auch ich danke Ihnen für das Gespräch und wünsche Ihnen einen schönen Tag.